Die Zeitungen waren voll von Inseraten von Politikerinnen und Politikern, die offenbar nichts Gescheiteres zu tun hatten, als dämlich aus der Wäsche zu gucken und uns vorzugaukeln, sie hätten ein paar Ideen mehr, als ein Säugling Zähne hat. Die originellsten unter ihnen blocherten wie wild gewordene Faxgeräte durch die Inseratespalten und hinterließen neben vielen falschen Grafiken auch sonst einen äußerst zweifelhaften Eindruck. Mir konnte das egal sein. Ich hatte Wichtigeres zu tun. Ich erwartete Frau Losli. Sie erschien in meinem Büro und legte mir eine Musikkassette auf den Schreibtisch.
Ich möchte, dass Sie sich diese Kassetten anhören.
Tut mir leid, aber ich bin kein musikalischer Typ.
Das macht nichts. Auf der Kassette ist keine Musik.
Was denn? Etwa ein Vortrag oder ein Hörspiel? Wollen Sie mich in die Abgründe von Dichterseelen lotsen?
Nein, nein. Auf dem Band sind die letzten Worte meines Ex-Mannes.
Ach, und ich soll jetzt schauen, dass Sie zu Ihrem Geld kommen. Hat er Ihnen sein Vermögen versprochen, ehe Sie ihn mit einem giftigen Blick ermordet haben?
Giftiger Blick? Seit wann kann man diese Zeitung essen?
Na, für irgendetwas muss sie doch taugen. Ich bin sicher, dass irgendein Wissenschaftler dieses Rätsel einmal lösen wird.
Da wir gerade dabei sind, halten Ihre Pampers noch dicht?
Wie bitte? Haben Sie ein Tempotaschentuch verschluckt, oder was?
Nein, aber seit ich regelmäßig White Watchers esse, geht es meiner Verdauung wieder besser. Allerdings sind die meisten White Watchers ziemlich zäh.
Nachdem wir das Produktplacement nun hinter uns gebracht haben, könnten Sie mir vielleicht noch verraten, was auf der Kassette drauf ist.
Das sagte ich Ihnen doch schon, die letzten Worte meines Ex-Mannes. Er war auch Privatdetektiv.
Muss das sein? Ich schnüffle nicht gern in den Fällen meiner Kollegen herum.
Er ist ermordet worden und die Polizei hat noch nichts unternommen. Auf dieser Kassette spricht er über einen Fall, den er gerade bearbeitete. Es geht um Wirtschaftskriminalität.
Du meine Güte, in fremder Bettwäsche zu wühlen, ist schon einigermaßen unangenehm. Aber fremde Aktentaschen sind echt zum Kotzen.
Ach, es ist mir egal, ob Sie sich übergeben müssen. Hören Sie sich das Band an.
Sie ließ nicht locker. Ich suchte mein altes Kassettengerät und fand es im Schrank neben ein paar alten Pullovern, die sich in Motten aufgelöst hatten. Nach einiger Überredungskunst brachte ich das Ding dazu, die Kassette zu schlucken und die letzten Worte eines Schnüfflers auszuspucken. Sein Dialekt verriet mir, dass er ein entfernter Verwandter von Ötzi gewesen war. Sie wissen schon, dieser Kerl, der aus der Kälte kam.
Samstag, 21. November. Wetter grauenhaft. Stimmung mies. Fühle mich beschissen. Hab den ganzen Tag nur Leute beschattet. Zum Kotzen. Langsam hab ich den Anblick fremder Bettwäsche satt. Und dann immer diese schrecklichen Muster. Und die Tapeten. Und neulich dieser orange Teppich mit diesem grauenhaften Muster. Wenn wenigstens die Leute, die ich beschatte, schöner wären. Aber immer diese Schwabbelbäuche. Und diese verschwitzte Leidenschaft, die nach billigem Deo riecht und schon unter der Dusche weggeputzt wird wie ein lästiger Hautpilz. Ich werde langsam alt. Zu alt für dieses Geschäft. Und heute dieses schöne, junge Ding zusammen mit diesem Kerl, der eine Ausstrahlung wie Büchsenravioli hat, immer leicht gesundheitsschädigend. Was will die mit dem Kerl? Hat er Geld, Intelligenz, Macht? Und weshalb will der andere wissen, mit wem sie es treibt? Immer diese Eifersucht, dieses Buhlen und das bisschen Gestöhne um Mitternacht. Und dafür gehen die über Leichen. Nein, nein, ich muss aufhören. Etwas ganz anderes machen. Diese Zürcher sieht toll aus. Weshalb kann man so etwas nicht im Lotto gewinnen? Aber wer will schon einen Schnüffler wie mich? Es ist beschissen. Alles ist beschissen.
Das klingt wie das Drehbuch zu einem Schweizer Spielfilm.
Er ist noch am selben Tag erschossen worden.
Und wer hat ihm den Gefallen getan?
Er war nicht immer so. Er hat gerne gelebt. Sein Beruf gefiel ihm. Aber in letzter Zeit lief es nicht mehr so gut. Die Rezession, Sie verstehen.
Seitensprünge gibt es auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Diese Zürcher, die er da erwähnt, hat er die Frau beschattet.
Ja, er sagte mir, dass es um Wirtschaftskriminalität geht. Aber auf dem Band spricht er doch ziemlich eindeutig über...
Sex, meinen Sie? Nur keine Hemmungen. Meloni kennt keine Tabus.
Vielleicht hat diese Frau etwas mit dem Mord an meinem Mann zu tun. Ich möchte, dass Sie sich darum kümmern. Ich bezahle gut.
Ich überlegte nicht lange, denn gerade in Zeiten wie diesen zeigt es sich wieder, dass sich nur politisierende Multimillionäre ein Nein leisten können. Ich besuchte das Polizeirevier. Dort erwartete mich das altbekannte Gesicht. Der Anblick war noch immer keine Augenweide, aber unser Eins ist schließlich abgehärtet.
Na, Maloni! Sind Sie dafür oder dagegen?
Von was reden Sie?
Von der kontrollierten Abgabe ist doch heute in aller Munde.
Allerdings, ich kaufe mir meinen Stoff im Supermarkt. Unkontrolliert. Und Sie sehen aus, als würden Sie ab und zu nicht nur den Ärger, sondern auch ein bisschen Valium schlucken.
Also, ich weiß nicht. Man muss doch auch an all die unschuldigen Kinder denken. Und wem haben wir das zu verdanken?
Doch nicht etwa den Flinken und den Fetten? Da wir nun wissen, dass die Statistiken durch einen Fax verfälscht werden können, würde es mich interessieren, wie schief gewisse Politiker herauskämen, wenn man sie von A nach B faxen würde.
Sie wollen doch nicht etwa unsere Demokratie in ein schiefes Licht rücken. Also ich persönlich finde ja, dass sich die Polizei nicht in die Politik einmischen sollte.
Ach, wissen Sie, eine Razzia ab und zu wäre da vermutlich gar nicht mal so schlecht.
Sehen Sie die Leute da drüben?
Welche? Die da Schlange stehen?
Genau. Die warten auf einen freien Platz. Sie wissen ja, dass alle Gefängnisse überfüllt sind. Die Warteliste ist länger als bei einem Schönheitschirurgen. Wir sind schon dazu übergegangen, die Plätze zu verlosen. Wenn Sie anstehen, Maloni, kriegen Sie vielleicht auch noch einen freien Platz.
Danke, aber bestrafe mich lieber damit, dass ich ab und zu bei Ihnen vorbeischaue. Vielleicht können Sie mir auch noch sagen, was mit dem Mord an meinem Berufskollegen ist.
Was soll schon damit sein? Es kommt ab und zu vor, dass Privatdetektive umgebracht werden. Schließlich musste jetzt sogar Superman sterben. Da kann es doch auch einmal einen aus der Gattung der Berufsschnüffler treffen, oder, Maloni?
Sie sind also noch keinen Schritt weitergekommen. Ist wieder typisch. Nachts zu zweit im Wagen herumfahren scheint das Höchstmaß an geistiger Beweglichkeit zu sein, derer die Polizei fähig ist.
Ihr Kollege wurde erschossen. Wir haben ermittelt und haben eine Menge Motive, aber keine Beweise gefunden. Genügt Ihnen das?
Er blieb stur. Ich rief meine Klientin an und bat sie, etwas für mich zu besorgen. Dann besuchte ich diese Frau Zürcher, die meinem Kollegen so viel Kopfzerbrechen bereitet hatte. Sie war der Typ Frau, der die Fantasie anregte. Ich musste sofort an Homöopathie denken. Weiß der Teufel warum. Aber vermutlich lag es daran, dass diese Frau auch in kleiner Dosierung Wirkung zeigte. Ich nahm mir vor, auf der Hut zu sein. Coolness ist schließlich die Hälfte meines Betriebskapitals. Vielleicht war ich deshalb ständig pleite.
Ja, ich wusste, dass ich überwacht wurde. Allerdings erst, nachdem man mir den Job gekündigt hatte.
Und weshalb wurde Ihnen gekündigt?
Ganz einfach. Mein Chef ließ mich beschatten und stellte fest, dass ich ein Verhältnis mit seinem Stellvertreter hatte.
Und das war der Kündigungsgrund?
Mein Chef ist ein Grabscher der alten Schule. Er wollte sich an mich ranmachen. Ich habe ihm heißen Kaffee auf die Hose gegossen. Danach kühlte seine Leidenschaft ab und er hetzte mir diesen Schnüffler auf den Hals.
Und was ist mit dem Stellvertreter?
Ja, was soll schon mit ihm sein? Ich führe keine Statistiken über Pleiten, Pech und Pannen.
Arbeitet er immer noch bei der Firma?
Nein, er ging zur Konkurrenz. Das alles habe ich schon der Polizei gesagt. Auf Wiedersehen.
Moment mal. Wenn Sie jetzt einfach die Tür zumachen, schreie ich laut nach meiner Mutter. Und ich garantiere Ihnen, dass das grauenhaft klingt.
Na dann, viel Vergnügen.
Die Tür ging zu und ich war um die Erkenntnis reicher, dass es manchmal ganz schön schmerzhaft ist, wenn man zwischen Tür und Angel steht. Die Firma, für die Frau Zürcher gearbeitet hatte, lag in einem von einer Autobahn zerschnittenen Außenquartier. Der Chef, der gerne grapschte, hieß Kroll. Er sah aus wie der sprichwörtliche, zerstreute Professor, der gerade seinen Verstand und noch ein paar Dinge mehr verlegt hatte.
Eifersüchtig ist Blödsinn. Ich mache mir nichts aus jungen Frauen viel zu anstrengend. Die wollen doch ständig Sport treiben. Von Brücken springen und solches Zeugs.
Und weshalb haben Sie Frau Zürcher entlassen?
Frau Zürcher? Hat sie bei mir gearbeitet? Sie müssen mich entschuldigen. Ich bin in Gedanken ganz woanders. Ich hatte nämlich vorhin gerade eine Idee, aber ehe ich sie aufschreiben konnte, fiel mir ein, dass ich mir geschworen habe, keine Ideen mehr aufzuschreiben, weil die wirklich guten, die muss man gar nicht aufschreiben. Die leuchten so ein, dass man sie einfach behalten muss. Ja, tja, es war wirklich eine tolle Idee, aber ich habe sie vergessen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die Idee vielleicht doch nicht so toll war, oder ob ich meine Theorie über die tollen Ideen, die man nicht aufschreiben muss, über den Haufen schmeißen soll. Was meinen Sie?
Ich meine, dass ich mich um andere Dinge kümmern muss. Zum Beispiel um Frau Zürcher.
Zürcher? Ach so, ja. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, ich habe sie entlassen. Das war eine gute Idee. Die musste ich nicht aufschreiben.
Und was war der Grund für diese gute Idee?
Betriebsspionage. Sie hatte Einblick in die wichtigsten Dinge, auch Patente, die noch nicht erteilt worden sind, Prototypen. Mein ehemaliger Stellvertreter wollte die Geheimnisse der Konkurrenz verkaufen.
Und weshalb haben Sie die beiden nicht angezeigt?
Wäre sinnlos gewesen. Die beiden konnten keinen großen Schaden anrichten. Ich wurde frühzeitig gewarnt.
Und wer hat Sie gewarnt?
Das ist unwichtig. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Wir müssen neue Märkte erschließen, verstehen Sie? Da können wir uns nicht mit irgendwelchen Bettgeschichten aufhalten. Ideen sind gefragt.
Kann ich vielleicht den Bericht sehen, den mein Kollege für Sie angefertigt hat?
Meinetwegen, aber es steht nichts viel Gescheites drin, war das letzte Mal, dass ich einen Privatdetektiv beschäftigt habe. Viel Aufwand, große Spesenrechnungen, wenig Erfolg.
Kroll zeigte mir einige Unterlagen, aus denen hervorging, dass tatsächlich Pläne und Kopien von Konstruktionszeichnungen bei Frau Zürcher gefunden wurden. Offenbar hatte sie mich angelogen. Ich ging zurück in mein Büro und traf auf meine Klientin, die mir ebenfalls ein paar Unterlagen zeigte.
Hier, das sind die drei Fälle, an denen mein Ex-Mann zuletzt gearbeitet hat, bevor er diesen Fall mit dieser Frau Zürcher annahm. Glauben Sie, dass Sie durch diese Fälle auf den Mörder stoßen?
Schon möglich, schon möglich. Ich muss mir das mal genauer ansehen.
Ich habe noch eine ganze Menge Fotos gefunden, so das Übliche aus Ihrem Berufsalltag. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass Männer in höheren Positionen ausgesprochen schlecht sitzende Unterhosen tragen?
Sie zeigte mir einige Fotos, die diese These bestätigten. Dann machte ich mich wieder an die Arbeit. Ich besuchte einen jungen Mann, der ein Klient meines toten Kollegen gewesen war. Er hieß Steinegger, sah aber, Gott sei Dank, nicht aus wie ein Spitzenpolitiker. Ich nahm mich dennoch in Acht.
Was? Der Detektiv ist tot? Sie glauben doch nicht etwa, dass meine Mutter etwas damit zu tun hat?
Nein, wieso sollte ich?
Dann ist ja alles in Ordnung. Ich muss jetzt weitermachen.
Weitermachen? Mit was?
Na, mit Fernsehen. Was glauben Sie denn?
Sie schauen fern? Sind Sie arbeitslos?
Im Gegenteil, ich kriege Geld fürs Fernsehen.
Was denn? Sind Sie Fernsehkritiker?
Nein. Ich zähle Leichen.
Im Fernsehen?
Wo denn sonst? Heute waren es schon 12,5.
Eine halbe Leiche?
Ja, er ist wieder auferstanden.
Ah, oh, Sie schauen sich auch christliche Filme an.
Christlich? Nein, der Film Die Rache der Untoten. Ganz schön spannend. Die Untoten sahen übrigens alle aus wie Heino nach einer durchzechten Nacht.
Und für wen zählen Sie die Leichen?
Na, für eine Werbeagentur und für einen Verein, der sich alleinerziehende Mütter gegen Mord und Totschlag im Kinderprogramm nennt. Und für meine Mutter.
Ihre Mutter zahlt ebenfalls dafür, dass Sie täglich die Leichen im Fernsehen zählen.
Ja, denn sie findet das empörend. Meine Mutter ist übrigens Beraterin bei einer Boulevardzeitung.
Ach du liebe Martha.
Nein, sie heißt Edeltraut.
Und Ihre Mutter arbeitet also bei einem Revolverblatt und ist empört über die Gewalt am Fernsehen. Ja,
aber klar doch, wo man hinschaut. Killer, Blut und Zombies, sogar auf S-Klos. Lauter Zombies.
Tatsächlich.
Ja, und da lesen die Untoten sogar die Nachrichten. Ist das nicht empörend?
Allerdings. Haben Sie deshalb einen Privatdetektiv auf den Fall angesetzt?
Nein, ich ließ meine Mutter beschatten.
Ihre Mutter?
Ja, ich glaube, sie geht fremd.
Und was sagt Ihr Vater dazu?
Mein Vater ist tot.
Dann hat Ihre Mutter einen festen Freund.
Nein, sie lebt allein.
Ja, dann kann sie ja gar nicht fremd gehen.
Ja, und ob kann sie das? Ich liebe meine Mutter. Ich ertrage es nicht, wenn sie mit einem anderen Mann zusammen ist.
Und was sagt Ihre Mutter dazu?
Was soll sie schon sagen? Wenn sie möchte, dass ich weiterhin die Leichen für sie zähle, dann muss sie mir treu bleiben.
Ist Ihnen in Ihrer Kindheit vielleicht einmal eine Brücke oder ein Flugzeug auf den Kopf gedonnert?
Das geht Sie überhaupt nichts an.
Sagen Sie mir wenigstens, ob der tote Schnüffler Ihre Mutter überführt hat.
Hat er nicht. Er sagte, dass er nichts gefunden habe, das darauf hindeutet, dass meine Mutter ein Verhältnis hat.
Ich wünschte dem Kerl gute Besserung und ging zurück in mein Büro. Dort rief ich den zweiten Klienten des toten Detektivs an. Er entpuppte sich ebenfalls als ein Verrückter, der seinen Hund überwachen ließ, weil er glaubte, dass sein Köter zum Islam konvertiert war und ihn nun von der fundamentalistischen Seite her bedrohte. Schließlich landete ich beim dritten Fall, den mein Kollege bearbeitet hatte. Es war eine Frau, die Nadig hieß. Ich traf sie in einer Bar.
Eigentlich geht Sie das ja gar nicht an.
Da haben Sie recht, aber das wird mich nicht daran hindern, Sie auszufragen.
Wie hieß denn Ihr toter Kollege?
Das spielt keine Rolle. Er hat für Ihren Mann gearbeitet.
Mein Mann ist tot.
Allerdings. Ihr Mann ließ Sie überwachen. Er glaubte, dass Sie ein Verhältnis haben.
Mein Mann hatte einen miserablen Aszendenten. Zudem hatte er eine schwere Jugend. Mit 18 war er zum ersten Mal im Gefängnis. Aber selbst da wollten Sie ihn nicht behalten. Astrologisch gesehen war er eine Fehlgeburt.
Interessant. Aber Sie lenken ab, Frau Nadig. Ihr Mann ließ Sie überwachen. Zu Recht.
Spielt das jetzt noch eine Rolle?
Woran starb Ihr Mann?
Ein Stromschlag in der Badewanne.
Mit dem Haartrockner?
Nein, mit der Espressomaschine.
Wie bitte? Ihr Mann starb in der Badewanne, weil die Espressomaschine ins Wasser fiel? Badete er immer in der Küche?
Nein. Er hatte die Espressomaschine ins Bad genommen. Vielleicht wollte er Kaffee trinken, was weiß ich. Ich hatte es schon lange aufgegeben, über die Beweggründe meines Mannes nachzudenken.
Als ich unterwegs zum Polizeipräsidium war, lachte ich herzlich über den Tod von Herrn Nadig. Auch der Polizist machte einen heiteren Eindruck, auch wenn es ihm wieder einmal hervorragend gelang, dies zu vertuschen.
Seltsame Geschichte. Aber der Fall ist kein Fall, Maloney. Der Mann war allein zu Hause. Er hatte die Espressomaschine ins Badezimmer genommen, stieg in die Wanne. Und dann muss die Maschine umgekippt sein.
Aber das ist doch idiotisch. Er hätte sich den Kaffee doch in der Küche machen können und dann in die Wanne steigen.
Vielleicht wollte er gar keinen Kaffee machen. Vielleicht wollte er eine ganz spezielle sexuelle Praktik ausüben.
Mit der Espressomaschine? In der Badewanne?
Wenn Sie wüssten, Maloney, was wir alles zu Gesicht bekommen. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Maloney. Im Fall Ihres toten Berufskollegen ist übrigens eine interessante Wende eingetreten. Wir haben einen Brief gefunden.
Einen Abschiedsbrief?
Nein, scheint mehr ein Gedicht zu sein. Soll ich es Ihnen vorlesen?
Vermutlich könnte ich Sie nicht einmal mit einem umgebauten Pilatus Porta daran hindern.
Steil führt der Weg zum Allerheiligenberg, wo sich die Sicht auf Schattdorf niederlegt. Vom Fremdenspital über den Vogelsang landet man im Eselsmetteli, und gar schröcklich tönt es in manchen Tagen dort. Isere Musik, Katzemusik. Da, wo der Tell alle 3 Jahre seine Tage hat.
Tells Tage? Ist das jetzt ein feministischer Ansatz oder bloß die letzten Worte eines besoffenen Schnüfflers?
Der Mann hat offenbar in einem Kaff namens Altes Dorf recherchiert. Was aber viel wichtiger ist, ist die Bemerkung, die auf der Rückseite des Notizzettels steht.
Was denn, noch ein Gedicht?
Nein, ich glaube, mein Auftraggeber will mir an den Kragen, hat wohl Lunte gerochen.
Klingt interessant. Welcher Auftraggeber war wohl gemeint?
Wenn Sie mich fragen, einer, von dem wir bis jetzt nichts gewusst haben. Vielleicht einer aus diesem alten Dorf?
Ich hatte da eine ganz andere Theorie, die ich ihm aber vorenthielt. Stattdessen suchte ich den kreativen Kroll auf. Er wanderte in seinem Büro auf und ab und rezitierte dabei Worte, die erfreulich wenig mit einem Gedicht zu tun hatten.
Verdammter Mist. In Japan wurde eine Maschine vorgestellt, die haargenau einem Prototypen entspricht, den meine Firma entwickelt hat. Das ist Betrug.
Vielleicht waren die Japaner einfach schneller.
Oder jemand hat ihnen meine Baupläne verkauft.
Sie meinen Frau Zürcher? Ach
was, das ist doch eine Nummer zu groß für die. Ich habe da einen ganz bestimmten Verdacht.
Ließe sich dieser Verdacht auch noch benennen?
Nein, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Hat sich sozusagen von selbst erledigt. Wussten Sie übrigens, dass das eine ganz praktische Methode ist, Probleme aus der Welt zu schaffen? Einfach abwarten und Tee trinken. Management by Lipton's nennt man das. Wird vor allem in der Politik gerne praktiziert.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie meinen Kollegen im Verdacht hatten, hinter Ihrem Rücken auch noch ein wenig in Ihrem Betrieb zu spionieren?
Wie kommen Sie darauf?
Er hat in einer Notiz festgehalten, dass er befürchtete, Sie seien ihm auf die Schliche gekommen.
Tatsache ist, dass er nachts in meinem Büro herumschnüffelte. Angeblich, um Beweise zu beschaffen, dass diese Zürcher überführt hätten. Er war also nachts in meinem Büro hier, während Sie es mit meinem Stellvertreter in irgendeinem Hotel trieb. Ich habe ihn 2-mal erwischt, wie er in Akten gewühlt hat und vergeblich versuchte, meinen Passwortschutz am Computer zu überlisten.
Weshalb haben Sie ihn nicht zur Rede gestellt?
Das habe ich ja, aber der Kerl wurde ausfällig, sagte, dass er keine Rechenschaft abzulegen gedenke. Ich sagte ihm, dass er in meinem Büro nichts zu suchen habe, er lachte nur.
Hat er die Unterlagen den Japanern verkauft?
Nein, das glaube ich nicht, das muss schon vor ein paar Monaten geschehen sein, aber er hatte vermutlich so etwas Ähnliches im Sinn. Das war ein ganz schmieriger Geselle.
Haben Sie ihn umgebracht?
Ich? Aber ich bitte Sie, ich hasse Gefängnisse. Nie würde ich etwas tun, das mich in den Knast bringen würde. Ich brauche viel Raum um mich herum. Ich plane übrigens, mein Büro zu vergrößern. Mehr Raum. Ich brauche mit jedem Jahr in meinem Leben mehr Raum. Aber jetzt muss ich gehen. Eine Frau. Sie verstehen?
Ich verstand und beobachtete ihn eine Weile. Er traf sich mit einer Dame, die die 50 auch schon mehr oder weniger deutlich überschritten hatte, die aber figürlich in jeden Fernsehspot gepasst hätte, bei dem reifere Frauen milde lächelnd den besten aller Cafés servierten. Die beiden tranken an mehreren Orten Kaffee und aßen dazu eine Unmenge Kuchen und turtelten so heftig, dass ich glaubte, in einem Remake des Films Love Story gelandet zu sein. Geschlagene 4 Stunden später brachte er die Frau nach Hause. Ich staunte nicht schlecht. Sie verschwand in dem Haus, in dem Steinegger wohnte, der seine Mutter beschatten ließ. Ich trat auf den verliebten Kroll zu. Dieser war sichtlich darüber erfreut, dass ich mich so sehr um ihn kümmerte.
Was soll das, Maloney? Schnüffeln Sie hinter mir her? Wer bezahlt Sie? Stehen Sie etwa auch in den Diensten der Japaner?
Nein, nein, ich habe mit Japanern nichts am Hut.
Es hat immer mehr Hut, Japaner hier. Die werden eines Tages uns noch alle übernehmen. Das sind clevere Geschäftsleute. Ich möchte bloß wissen, weshalb die alle zu uns kommen.
Ist doch kein Wunder. So viel ich weiß, werden die meisten Japaner von einem bekannten Politiker importiert.
Tatsächlich? Haben Sie nicht auch manchmal Angst, dass die Japaner bei uns die Macht übernehmen könnten?
Ach, wissen Sie, ich habe mehr Angst, dass gewisse einheimische Politiker eines Tages die Macht übernehmen könnten.
Sie haben mir noch immer nicht gesagt, weshalb Sie hinter mir herspionieren.
Sie sind immerhin verdächtig, meinen Kollegen umgebracht zu haben. Damit ist nicht zu spaßen, auch wenn mein Kollege ein Arsch mit Ohren war.
Das war er tatsächlich. Aber ich möchte nicht, dass Edeltraut in die Sache hineingezogen wird.
Sagten Sie Edeltraut?
Ja, sie ist sehr zurückhaltend. Wissen Sie, ihr Sohn ist nicht ganz dicht. Er möchte nicht, dass sich seine Mutter mit anderen Männern trifft.
Ich bedankte mich für die Auskunft und wartete, bis er verschwunden war. Als ich an der Haustüre klingelte, dauerte es ein paar Minuten, bis Steinegger erschien. Er sah so aus, als hätte er gerade wieder ein paar Leichen zu viel gezählt.
Was wollen Sie schon wieder?
Ich möchte mit Ihrer Mutter sprechen.
Meine Mutter spricht nicht mit anderen Männern.
Was soll der Quatsch? Sie wissen genauso gut wie ich, dass Ihre Mutter einen Geliebten hat.
Schwinden Sie los, hauen Sie ab, sonst kann ich für nichts garantieren.
Übernehmen Sie sich nicht, junger Mann. Leute wie Sie habe ich schon immer gerne plattgewalzt. Was glauben Sie, wird Ihre Mutter sagen, wenn ich Ihnen das Bonsai-Gehirn frittiere?
Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe niemandem etwas getan. Im Gegenteil, ich setze mich dafür ein, dass es keine Gewalt mehr gibt am Fernsehen.
Ich kenne gewaltfreie Sendungen, die viel übler sind als jeder Brutalo. Dagegen sollten Sie mal was unternehmen.
Ich möchte jetzt nicht weiterreden. Ich rede nicht gerne. Beim Reden muss man immer denken und denken ist anstrengend.
Ach, wissen Sie, es gibt Leute, die schaffen es problemlos zu reden, auch ohne nur eine Sekunde nachzudenken. Hat mein Kollege herausgefunden, dass Ihre Mutter ein Verhältnis hat?
Hören Sie auf damit. Er hat meine Mutter erpresst. Er wollte von mir ein Honorar und von meiner Mutter Schweigegeld. So ein Schwein war das. Es geschieht ihm nämlich ganz recht, dass er tot ist.
Und Sie ließen Ihre Mutter beschatten, weil Sie Angst hatten, dass Sie ihr Erbe loswerden, wenn sich Ihre Mutter einen Mann angelt.
Also gut, ja, ich wollte nicht, dass meine Mutter auf einen Heiratsschwindler hereinfällt und deshalb ließ ich sie überwachen. Aber dieser Detektiv, das war ein ganz primitives Schwein. Ich bin froh, dass er tot ist. Jawohl, das ist meine Meinung.
Wenn er im Fernsehen gestorben wäre, würden Sie nicht so über ihn reden.
Das verstehe ich nicht. Sie machen sich über mich lustig, nicht wahr? Ich mag keine Ironie, da muss man immer nachdenken, warum es komisch ist. Und ich habe lieber Witze, bei denen alle lachen.
Er ging wieder zu seinen Fernsehleichen und seiner Mutter zurück. Offenbar hatte mein Kollege keine Möglichkeit ausgelassen, sein Honorar mehrfach hereinzuholen. So gesehen musste es noch eine Menge Menschen mit sehr guten Motiven für den Mord gegeben haben. Einer allerdings hatte jetzt schon mehrere gute Motive. Ehe ich ihn mir noch einmal vorknüpfte, besuchte ich die staubigste Nische der Stadt.
Na, Maloney? Noch immer auf der Suche nach dem Mörder Ihres Kollegen?
Und schon so gut wie fündig geworden, während Sie sich laut zur Pension durchschnarchen.
Nur mal halblang, Maloney. Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Aber Ihr Kollege hatte so ziemlich die mieseste Berufsauffassung, die mir bis heute begegnet ist. Hat praktisch alle seine Klienten erpresst, hintergangen oder einfach nur belogen.
Soviel ich weiß, war er früher bei der Polizei.
Ja, mehrmals. Aber nicht in Uniform, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Aus Ihren Äußerungen entnehme ich, dass Sie noch keinen Schritt weitergekommen sind.
Das ist eine Unterstellung. Aber ich habe keine Zeit, mich mit Ihnen und Ihren Unterstellungen herumzuschlagen. Maloney, ich muss weg. Eine Leiche, Maloney. Irgendein Geschäftsmann. Erschossen in seinem Bürostuhl. Knoll oder Kroll heißt er, glaube ich.
Tatsächlich. Mein Hauptverdächtiger Nummer 1 ist tot. Ah, wie soll das bloß enden?
Wem sagen Sie das, Maloney? Wem sagen Sie das?
Wir fuhren gemeinsam zum Tatort. Der Lift im Gebäude war defekt. Wir gingen geräuschvoll die Treppe hoch. Kroll lag tot in seinem Bürostuhl. Offenbar hatte man ihn erschossen, während er gerade neue Märkte anvisierte. Er hielt noch den Telefonhörer in der Hand. Eine Polizistin kam mit einem etwas verstört wirkenden jungen Mann zu uns. Offenbar war er Zeuge des Mordes geworden.
Sie haben also den Mord gesehen?
Ich? Nein, ich habe nichts gesehen.
Weshalb sind Sie dann hier?
Ich habe geschlafen.
Noch eine solche Antwort und ich schicke Sie mit einem Ja für Europa Stempel auf der Stirn zu einem eidgenössischen Schwingfest. Da wird man Ihnen dann gehörig eins auf den frechen Deckel geben.
Aber so kenne ich Sie ja gar nicht. Haben Sie das alles bei einem Psychologiekurs auf der Polizeiakademie gelernt?
Wir brauchen keine Psychologie, Maloney. Wir kennen unsere Pappenheimer.
Kann ich jetzt wieder gehen?
Moment mal, wie heißen Sie?
Rotenbrenner. Ha! Ich heiße tatsächlich so und ich bin stolz darauf.
Du meine Güte. Bei diesem Namen fallen Sie ja schon beinahe unter das Washingtoner Artenschutzabkommen.
Weshalb hat man Sie eigentlich zu uns gebracht?
Ich habe geschlafen.
Das haben Sie schon einmal gesagt. Wo haben Sie geschlafen?
Hier, im Treppenhaus. Ich habe auf meine Freundin gewartet und bin eingeschlafen.
Der Mörder ist also an Ihnen vorbei. Die Treppe rauf, hat Kroll hier erschossen und ging wieder an Ihnen vorbei. Die Treppe runter.
Genau. Ich habe nichts gesehen.
Es gibt also keine Mordzeugen.
Doch, doch. Mindestens 3 Millionen Staubmilben.
In meinem Büro gibt es keine Staubmilben.
Sie sind tot und halten gefälligst die Klappe. Wäre ja noch schöner, wenn die Leichen uns auch noch bei der Ermittlungsarbeit reinpuschen. Also, junger Mann, ich glaube, Sie sagen uns nicht die ganze Wahrheit. Der Schuss muss Sie geweckt haben. Sie müssen den Mörder gesehen haben.
Also gut, ich gebe es zu. Ich habe den Mann gesehen.
Und wie sah er aus?
Über 1,90. Umfangmäßig in der Kategorie der Dickhäute anzusiedeln. Er trug eine Brille mit Gläsern, die so dick waren wie Flaschenglas. Und der Mann schnaufte wie ein Rhinoceros.
Aha. Und? Wie schnauft ein Rhinoceros?
Er ist doch bloß so eine Redensart.
Der will halt alles immer ganz genau wissen.
Schon gut, Maloney. Aber mit dieser Täterbeschreibung sind wir der Sache ein ganzes Stück näher gekommen.
Ich ging zu meiner Klientin. Diese übergab mir einen Stapel Akten, die sie im Büro ihres Ex-Mannes gefunden hatte. Darunter waren auch ein paar Fotos. Eines davon erinnerte mich an etwas, aber ich wusste nicht an was. Es zeigte eine Frau, die einen schweren Gegenstand trug. Ich erzählte Frau Losli von dem Mord an Kroll und beschrieb ihr das Signalement, das der junge Mann uns vom Täter gegeben hatte.
Das ist aber seltsam. Genauso sah mein Ex-Mann aus.
Was denn? Der tote Detektiv? Groß und fett und kurzsichtig?
Er war ein attraktiver Mann. Von barocker Pracht. Nicht so ölig wie diese durchtrainierten Hantelmänner.
Ich glaube, dass der junge Mann lügt. Weshalb aber hat er uns ausgerechnet das Signalement ihres Ex-Mannes gegeben?
Entweder hat er meinen Ex-Mann gekannt, oder es ist ein alberner Zufall.
Solche Zufälle gibt es nicht. Verheimlichen Sie mir vielleicht etwas. Sie haben sich doch nicht etwa selber an Kroll gerecht, Frau Losli?
Ich? Was fällt Ihnen ein? Ich töte keine Männer. Das Leben ist ein viel zu kostbares Gut. Ich habe manchmal Albträume, weil ich immer wieder daran denken muss, dass ich tagtäglich unschuldige Tiere umbringe. Denken Sie nur an all die Ameisen, Würmer,
Darmbakterien und andere netten Viecher, ich weiß. Traurig ist das Leben der Einzeller. Unbeachtet leben sie dahin.
Genau so ist es. Wir nehmen uns doch alle viel zu wichtig. Ich persönlich würde jederzeit zurücktreten vor einer anderen Kreatur.
Dann schlage ich vor, Sie treten jetzt zurück, damit ich Ihre Wohnung wieder verlassen kann.
Wenn Sie meinen?
Sie zuckte unmerklich wie ein Einzeller, ehe sie sich umdrehte und mir die Tür wies. Ich besuchte Herrn Hodenbrenner und knöpfte ihn mir vor. Sein Herz flatterte schon bei meinem Anblick. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, den Kerl aus mir raushängen.
Bitte, bitte stehen Sie mich nicht mehr auf den Fuß. Ich bin empfindlich.
Also dann raus mit der Wahrheit. Wie heißt die Freundin, auf die Sie gewartet haben?
Elvira Zürcher. Wieso?
Zürcher, sagten Sie. Ei, der Gauss, da schließt sich der Kreis und da sabbert der Greis.
Wie bitte?
Bloß so eine Redensart. Was wollte Frau Zürcher bei Kroll? Sie arbeitet doch nicht mehr bei ihm.
Sie wollte noch einmal mit ihm reden. Sie hat keine Betriebsspionage gemacht. Sie hat ein Verhältnis mit dem Stellvertreter Mehrnicht. Dann hat sie aber mich kennengelernt. Und seither ist sie glücklich.
Toll! Das muss wohl am Aftershave liegen, das Sie benutzen. Sonst sehe ich keinen Grund dafür.
Ich glaube aber, Elvira ist gar nicht erschienen. Ich schlief ein und den Rest kennen Sie.
Wir gehen jetzt gemeinsam zu Ihrer Elvira und das auf der Stelle.
Kann ich vorher noch duschen? Ich möchte nicht, dass Elvira mich so verschwitzt sieht.
Der Kerl verbrachte eine Stunde unter der Dusche und danach sah er aus wie ein frisch gepuderter Babyarsch. Frau Zürcher war zu Hause, aber sie war nicht allein. Frau Nadig war bei ihr. Ich versuchte cool zu bleiben und mir meine Überraschung nicht anmerken zu lassen.
Darf ich vorstellen?
Das erübrigt sich. Woher kennen Sie sich?
Wir haben uns im Kino kennengelernt.
Ja, das stimmt, im Kino.
Halt du den Mund. Ich muss nachher noch mit dir reden.
Ich glaube, ich gehe besser. Möchten Sie nicht zu mir kommen, Maloney? Vielleicht so eine Tasse Espresso?
Was denn? In Ihrer Badewanne.
Wo Sie wollen.
Tolles Angebot, aber ich habe noch zu tun.
Und ich auch.
Kommst du heute mit mir tanzen?
Das würde dir so passen, ne? Zuerst wäschst du das Geschirr ab, dann reden wir weiter.
Ja, meine Antilope.
Der Kerl war ein Softie der übleren Sorte. Diese Typen ernähren sich von Frauenzeitschriften und beten jeden Abend ganzheitlich den Mond an. In meinem Büro erwartete mich der Polizist. Er hatte eine gute Nachricht.
Wir haben noch eine Zeugin. Eine ältere Frau, die vor dem Gebäude Autonummern aufgeschrieben hat. Ist ein Hobby von ihr. Sie hat gesehen, wie zur Tatzeit eine junge Frau das Gebäude betreten hat.
Toll. Und wie sah die Frau aus?
Ziemlich groß, schlank, jung, schwarze Haare, auffällige Brille, und spitze Schuhe.
Das habe ich mir beinahe gedacht.
Wieso? Kennen Sie die Frau?
Allerdings. Kommen Sie mit. Sie werden Ihre Freude haben. Wir besuchten Frau Zürcher und Herrn Hodenbrenner. Offenbar hatte er in der Zwischenzeit das Geschirr abgewaschen. Denn jetzt war er dabei, zwei große Koffer zu packen. Frau Zürcher dirigierte ihn dabei.
Lass das, den Fummel brauche ich nicht mehr.
Packen Sie warme Unterwäsche ein, die ist nützlich im Gefängnis.
Sagten Sie Gefängnis? Elvira, ich habe dich gewarnt. Weshalb hast du nicht auf mich gehört?
Halt die Klappe, Mausi!
Es hat keinen Sinn mehr, Frau Zürcher. Eine Zeugin hat sie gesehen. Sie haben Kroll umgebracht.
Genau. Ich verhafte Sie wegen dieses Mordes. In einem amerikanischen Krimi würde ich Ihnen jetzt Ihre Rechte vorlesen. Da wir hier aber nicht in Amerika sind, freut es mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie so gut wie keine Rechte haben. Wenigstens so lange nicht, bis Sie sich einen Anwalt herbestellt haben.
Muss ich auch ins Gefängnis?
Das könnte Ihnen so passen. Aber für Leute wie Sie ist das Leben Strafe genug. Und nun, Frau Zürcher, können Sie auch noch den Mord an meinem Kollegen gestehen?
Den Schnüffler? Den habe ich nicht getötet. Ich war drauf und dran. Aber als ich in sein Büro kam, war er schon tot. Es war ein schöner Anblick.
Und das wollen die Ihnen glauben? Nachdem Sie uns so enttäuscht haben?
Frau Zürcher wurde abgeführt und Herr Hodenbrenner erhielt ein Beruhigungsmittel, was ihn aber nicht daran hinderte, laut nach seinem Therapeuten zu schreien. Als er endlich weg war, unterhielt ich mich noch ein wenig mit dem Polizisten.
Damit wäre die Sache erledigt, Maloney.
Nicht ganz. Uns fehlt noch die Mörderin meines Berufskollegen.
Was denn, Maloney? Noch eine Mörderin? Sie lesen doch nicht etwa heimlich die Bücher dieser Milena Moser.
Ich ging in mein Büro und durchwühlte noch einmal den Nachlass meines toten Berufskollegen. Schließlich fand ich, was ich gesucht hatte. Es war ein hübsches Bild, ziemlich banal. Eine Frau, die eine Espressomaschine herumträgt. Im Hintergrund sah man die Tür zum Badezimmer, die angelehnt war. Ein wirklich banales Bild. Aber wenn man es ins richtige Licht stellte, war es Gold wert. Genau das musste sich auch mein Kollege gesagt haben. Ich besuchte Frau Nadig und zeigte ihr den Schnappschuss.
Also gut, Sie haben das Foto, Sie haben gewonnen, Maloney. Möchten Sie vielleicht jetzt einen Espresso?
Nein, nein, das ist mir zu gefährlich. Sie haben Ihren Mann getötet. Sie waren es, die die Espressomaschine ins Badezimmer trug, den Stecker reinsteckten und die Maschine in die Wanne fallen ließen. Weshalb aber ausgerechnet die Espresso-Maschine?
Ja, die Maschine war von meinem Mann. Ein billiges Modell. Er war schon immer knausrig in solchen Dingen. Naja, ich dachte, das sei für ihn standesgemäß, dass er durch eine solche Billigmaschine ums Leben kommt.
Und der Detektiv hat sie fotografiert und danach erpresst. Was wollte er? Geld oder Liebe?
Beides. Ein schmieriger Typ. Er roch im Übrigen immer nach verbrannten Zwiebeln, weiß der Teufel warum.
Sie haben den Detektiv erschossen.
Ja, aber das hätte ich mir ersparen können. Elvira Zürcher hatte das ebenfalls vor. Ich kam einfach eine Viertelstunde früher als Sie. Darf ich Ihnen jetzt einen Espresso anbieten?
Danke, aber es geht auch ohne.
Sind Sie bestechlich? Vielleicht mit Geld oder Liebe?
Wenn Sie so weitermachen, werde ich noch schwach. Also lassen wir es lieber so, wie es ist.
Das ist aber ganz schön langweilig.
Ich blieb standhaft und war danach mächtig stolz auf mich. Wieder einmal hatte ich im Alleingang zwei Morde aufgeklärt. Das war mindestens einen guten Whisky wert. Ich soff eine Weile still vor mich hin und war ganz glücklich dabei. Und was will unser Eins mehr?